Sie hören Konterfunk aktuell am Montag, dem 20. Oktober 2025. Mein Name ist Stefan Milius. Es war wohl nicht das, was er hören wollte bei seinem Besuch im Weißen Haus, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Die ersehnten Marschflugkörper will ihm Donald Trump nicht liefern. Außerdem wünscht sich der US-Präsident ein Ende des Kriegs, notfalls auch mit einem Deal, was wohl heißen würde, dass Russland eroberte Gebiete behalten würde. Aber bereits steht das nächste Treffen im Raum, dann zwischen Trump und Putin, und das ausgerechnet in Ungarn, der Hochburg der EU-Kritik. Was die jüngsten Gespräche zum Ukraine-Krieg offenbart haben und was die nächsten bringen könnten, wir sprechen darüber mit dem Journalisten Thomas Fassbender. Wer ein Kind möchte und keines bekommen kann, dem hilft die moderne Technologie. An einer sogenannten Kinderwunschmesse in Köln konnten sich Hilfesuchende beraten lassen. Unumstritten ist das nicht, denn einige der Aussteller informierten auch über Angebote, die in Deutschland nicht einmal zugelassen sind. Der Verein Frauenheldinnen versucht schon seit Jahren, die Messe verbieten zu lassen, bisher ohne Erfolg. Von der Eizellenspende bis zur Leihmutterschaft, wir schauen uns das Treiben an dieser Messe näher an mit Monika Glöckelhofer von der Frauenheldinnen e.V. Einen Oldtimer kaufen, ihn hegen und pflegen und im richtigen Moment mit Gewinn wieder verkaufen, das war auch schon einfacher als heute. Der Gebrauchtwagenmarkt steht unter Druck, die Zahl der sogenannten Standuhren wächst, also Autos, die auch mal monatelang unverkauft herumstehen. Es gibt sie zwar noch, die Gebrauchten, die man auch wieder los wird, aber sie werden seltener. Im Gespräch mit dem Automobilfachmann Oliver Lauter werfen wir einen Blick auf den Handel mit Youngtimern, Oldtimern und anderen Problemkindern. Und außerdem geht es in der heutigen Sendung um die Maßnahmen zur Stadtbildverschönerung, wie sie dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vorschweben. Die große Aufregung um einen kleinen Satz kommentiert Norbert Bolz. US-Präsident Donald Trump hat seinen ukrainischen Amtskollegen Zelensky zu einem Gespräch empfangen. Was er da gehört hat, dürfte für Zelensky wenig erbaulich gewesen sein. Die Tomahawk-Marschflugkörper, die er gerne von den USA hätte, gibt es wohl eher nicht. Außerdem drängt Trump auf ein Ende des Kriegs mit einem Deal, der Zelensky wenig attraktiv erscheint. Ein weiteres Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin soll folgen, und zwar ausgerechnet in Budapest, worüber wiederum Brüssel nicht sonderlich erfreut sein dürfte, dass sich schwer tut mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Was bleibt von dem jüngsten Gespräch im Weißen Haus? Wie geht es weiter? Dazu begrüße ich den Journalisten Thomas Fassbender, Leiter Ressort Debatte bei der Berliner Zeitung. Guten Tag, Herr Fassbender.
Herr Milius, guten Tag und vielen Dank.
Herr Fassbender, was war denn für Sie persönlich der wichtigste, der entscheidende Moment beim Treffen zwischen Trump und Zelensky?
Nur es war ja erwartbar und ich muss auch sagen, in der englischen Presse, in den englischen Medien, Stichwort BBC, fand ich eigentlich schon im Vorfeld realistischere Einschätzungen als in unseren Medien. Es gibt mehrere Gründe, warum Tomahawk nicht einfach so geliefert werden kann. Die sind auch nicht vorgeschoben oder zumindest nur zum Teil vorgeschoben. Die haben einen technischen Hintergrund, die haben einen Hintergrund der mangelnden Verfügbarkeit, vor allem auch der notwendigen Ausbildung, der fehlenden Abschussrampen, denn das sind ja Marschflugkörper, die im Wesentlichen von Schiffen, U-Booten auch und von Flugzeugen abgeschossen werden. Es gibt relativ wenig landgestützte Abschussrampen. Die Ausbildungszyklen für ukrainische Bediener wären sehr groß. Und dann darf man nicht vergessen, die Amerikaner haben einfach auch große Sorge, dass nicht explodierende Tomahawks in die Hände der Russen fallen könnten.
Trump selbst hat das ja auch damit begründet, dass er keine Eskalation befeuern will und er spricht von einem Deal, er möchte, dass beide Seiten dort aufhören sollen, wo sie sind, was ja faktisch bedeutet Anerkennung russischer Gebietsgewinne und damit auch so eine Art Teilsieg für Putin. Ist ja klar, dass Zelensky das nicht schluckt. Wird das Trumps Position bleiben?
Ich glaube, es braucht etwas mehr als das, was wir heute auf dem Tisch haben. Trumps Perspektive ist ja nachvollziehbar. Er hat den Gaza-Krieg insoweit beendet, als dass die Geiseln frei sind und zumindest bis zum Sonntag der Waffenstillstand auch gehalten hat. Das Entscheidende im Gazakrieg war dieses disruptive Moment, was mit dem Angriff der Israelis auf die Hamas-Führung in Katar am Monatsbeginn des September geschah oder entstand. Das war ein missratener Angriff, den die Katarer sehr übel genommen haben. Die Katarer sind enge Verbündete der USA. Im Grunde haben die Israelis die USA desavouiert durch diesen Angriff, der nicht mit den Amerikanern abgesprochen war. Und diesen Moment hat Trump dazu genutzt, Araber und Türken, und zwar ohne Beteiligung der Israelis, an einen Tisch zu bekommen und die Grundsätze eines Waffenstillstands auszuhandeln, der dann auch Realität wurde. Einen solchen disruptiven Moment haben wir im Ukraine-Krieg nicht. Und man hätte ihn zum Beispiel, man könnte ihn schaffen durch Lieferung von Tomahawk-Raketen, aber da ist Trump das Risiko wohl zu groß. Die große Frage ist, wie bekommt Trump oder irgendwer, wer diesen Konflikt lösen will, wie bekommt er die beiden Seiten aus dieser Abnutzungsroutine heraus? Beide Seiten wissen, dass sie den Krieg nicht gewinnen können. Beide Seiten sind aber auch nicht zum Kompromiss bereit, weil sie immer denken, wenn der Krieg noch eine Woche weitergeht oder einen Tag oder einen Monat oder auch ein Jahr, ist ihre relative Position im Verhältnis zum Gegner stärker als die heutige. Insofern steht diese Unmöglichkeit des Sieges der entsprechenden Unmöglichkeit des Kompromisses auf Basis der gegenwärtigen Einschätzung der Lage. Das ist ein Dilemma, eine Situation, mit der Trump erstens nicht gerechnet hat, dass sie sich entwickeln wird über die Monate, über die Jahre und wo er meines Erachtens auch noch nicht das richtige Rezept hat, außer dass er immer wieder versucht, neue Verhandlungsansätze zu finden.
Wenn Trump nun immer wieder sagt, Putin wolle ja auch den Krieg beenden, das sei auch in seinem Interesse, glaubt er daran wirklich oder ist das irgendwo eine Strategie, um Selenskyj irgendwie einzuseifen?
Naja, auch Putin wird den Krieg nicht ewig führen wollen. Auch Putin wünscht sich natürlich, wie Selenskyj genauso, wünscht sich irgendeinen Exit. Ob dieser Exit Putin jetzt im Jahr 2025 oder im Jahr 2028 vor Augen steht, das steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, ich habe versucht, die Ausgangslage zu beschreiben. Das Schwierige ist, aus welchem Grund sollten beide Seiten gleichzeitig zum Kompromiss bereit sein? Der Grund kann eigentlich nur sein, dass sie beide ihre jeweilige Lage relativ zum anderen gleich schlecht einschätzen. Und so einen Moment zu erwischen, ist im Laufe eines solchen Abnutzungskrieges sehr schwierig. Ich finde das Jahr 1918 eine ganz gute Analogie. Im Frühjahr hatte die deutsche Armee an der Westfront enorme Fortschritte erzielt. Im Frühjahr 1918 haben die Medien und andere vom möglichen Sieg, die waren 40 Kilometer vor Paris, plötzlich sah so aus, als ob die Westalliierten zusammenbrachen. Und dennoch hat sich aufgrund der ökonomischen und politischen Lage in Deutschland das Blatt innerhalb weniger Monate gewendet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sowohl die Ukrainer als auch die Russen auf eine solche oder ähnliche Entwicklung setzen.
Man weiß ja, dass Trump sich gerne als Friedensstifter positioniert. Kann es sein, dass es ihm völlig egal ist, wie die Ukraine dereinst aussieht? Hauptsache, er war es, der den Krieg beendet hat.
Ich glaube nicht, dass Trump oder die Amerikaner im Ganzen in einer ähnlichen Weise auf Wiederherstellung der sogenannten europäischen Friedensordnung von ja letzten Endes 1991 beharren wie die Europäer. Also die Europäer sind sicherlich diejenigen, die geopolitisch hier insofern das größte Risiko tragen, als dass sie von Anfang an des Krieges darauf gesetzt haben, diese Friedensordnung muss wiederhergestellt werden. Das heißt, die Souveränität der Ukraine, die Unantastbarkeit der Grenze, die territoriale Integrität, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und so weiter. Und die Europäer stehen jetzt, sagen wir realistisch, vor dem Scherbenhaufen dieser Maximalforderung. Denn, wie Sie richtig sagen, irgendeinen Kompromiss wird es geben. Ich will sagen, eine neue Definition von Ländergrenzen in Europa. Das ist für die Amerikaner leichter zu akzeptieren, weil dieser Krieg ist weit weg und auch die Ukraine ist weit weg. Für die Europäer ist das vor der Haustür und vor allem ist es für die Europäer das Eingeständnis, dass letzten Endes die Ordnung, auf die sie 30, 35 Jahre lang gesetzt haben, nicht mehr existiert.
Bleiben wir gleich bei der Situation der EU. Trump plant nun, Putin in Budapest zu treffen, also ausgerechnet bei Viktor Orban, dem unbequemen EU-Partner. Das macht er ja kaum, nur weil er gerade eine ideale Flugverbindung nach Budapest gefunden hat. Das ist ein politisches Signal, oder wie bewerten Sie das?
Es ist vor allem politisch Herrn Orban sehr willkommen natürlich. Ich glaube, dass beide Seiten relativ realistisch die Stadt Budapest und Ungarn als einen angenehmen und für beide Seiten komfortablen Verhandlungsplatz sehen, sowohl logistisch als auch politisch. Putin kann sich sicher sein, dass der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Ungarn nicht vollstreckt werden wird. Er kann sich auch auf entsprechende Garantien von Viktor Orban verlassen. Und Trump hat sowieso zu Herrn Orban ein eher positives Verhältnis. Trump hat mit diesen sehr wertegesteuerten und letzten Endes ideologiegesteuerten Europäern definitiv größere Probleme als mit den zupackenden und pragmatischen, wie sie genannt werden, autoritären Herrschern, zu denen ja manche auch Herrn Orban zählen. Ich tue das persönlich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eine andere Art von Europa, die uns in der Zukunft noch mehr begleiten wird, als wir das heute denken.
Trump hat so ein bisschen angetönt, es könnte in Budapest ja allenfalls auch zu einem Dreiertreffen mit Zelensky an Bord kommen. Glauben Sie, dass es wirklich so weit kommt oder geht es ihm um eine Bühne mit Putin allein?
Es ist schwierig zu sagen. Auszuschließen ist bei Donald Trump nie etwas. Donald Trump ist ein Instinktpolitiker, ein Impulspolitiker, aber das meine ich durchaus positiv, denn seine Instinkte zeitigen ja erfolgreiche Ergebnisse. Es ist eigentlich alles drin in diesem Kartenspiel. Es ist eben auch drin, dass das Treffen in Budapest genauso ergebnislos, dafür aber nett und mit schönem Dekorum vorbeirauscht wie das in Alaska.
Und Friedrich Merz sprach nach Zelenskys Washington-Besuch von der Dringlichkeit eines Friedensplans. Das klingt so ein bisschen, wie wenn er befürchten würde, dass Trump die Initiative an sich reißt und die EU außen vor bleibt.
Ja, die Europäer sind halt in dieser verzweifelten Lage oder unangenehmen Lage, dass es für sie immer nur einen Plan A gegeben hat seit Kriegsbeginn. Und dieser Plan A ist eben, was ich schon gesagt habe, die Wiederherstellung der Friedensordnung, der Sicherheitsarchitektur von 1991, unmittelbar nach Ende des Kalten Kriegs. Und dieser Plan A wird aller Voraussicht nach, aller realistischen Voraussicht nach, nicht in Erfüllung gehen. Doch einen Plan B haben die Europäer nie definiert. Die Europäer haben ja auch nie eine eigenständige Verhandlungsperspektive Richtung Kiew und Moskau auf den Weg gebracht. Und jetzt versuchen sie verzweifelt immer wieder zu fordern, wir müssen am Tisch mit dabei sitzen. Und sowohl Putin als Trump werden sich fragen, wozu brauchen wir die Europäer dabei? Die sagen ja jeden Tag in den Interviews mit Journalisten, was sie eigentlich wollen. Die wollen den Sieg der Ukraine und ansonsten tragen sie nicht viel bei.
Das erinnert ja ein bisschen an die Situation in Gaza, wo plötzlich das Schweigen der Waffen nicht mehr einfach nur bejubelt wird, weil es eben Trump war, der dafür gesorgt hat. Erleben wir dasselbe, dass ein Frieden, der durch Trump herbeigeführt wird, hier auch gar nicht beklatscht wird?
Das ist zu erwarten. Man wird versuchen, das zu bekritteln, weil natürlich auch Donald Trump wird keinen ewigen Frieden schaffen. Das gilt genauso für Israel und Palästina. Trump kann einen Waffenstillstand zustande bringen. Er kann die schwierigen, jetzt erst beginnenden Friedensverhandlungen begleiten. Er kann sie ein bisschen mitgestalten. Aber ansonsten ist er derjenige, dessen Rolle im Moment erst einmal da ist, die Autorität zu schaffen, die in diesen Konflikten, und er rechnet sich ja auch 6 oder 7 Konflikte zugute, die in diesen Konflikten einfach dafür sorgt, dass erstmal die Waffen schweigen. So, dann kommt das Nächste. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja keine richtige Friedenspolitik, weil ein richtiger Friede, das ist ein ewiger Friede, ja, der muss ja für immer halten. Und verstehen Sie, das ist das große Problem der Europäer, dass sie Idealisten und Ideologen geworden sind, die nicht von ihren liberalen und demokratischen und multilateralen träumen lassen können, wo sie jetzt inzwischen im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts sehen, dass diese Ideologeme, will ich mal sagen, aus den 90er Jahren, die kommen ja alle aus dem 20. Jahrhundert, dass die im 21. nicht mehr greifen.
Das heißt, Sie können der Diskussion auch nichts abgewinnen, dass jetzt eben vielleicht nicht Frieden kommt, sondern ein Diktatfrieden, dieses interessante Wort. Denken wir zu sehr darüber nach, wie man diesen Frieden nennen soll?
Nennen wir ihn mal Diktatwaffenstillstand. Selbst wenn das käme, selbst wenn Trump es schafft, wir können ja auch nicht vergessen, nur in Klammern zum Einschub, welche Rolle spielen die Chinesen? Ja, es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass Trump in Geheimgesprächen auch versucht, die Chinesen für einen solchen Deal zu begeistern, denn er braucht einfach jemand, der auch auf Russland den Druck ausüben kann. Auf Israel können die USA einen ganz anderen Druck ausüben als auf Russland, trotz des offensichtlichen Missverhältnisses der Wirtschaftskraft beider Länder. Letzten Endes kann Trump Putin zu nichts erpressen. Nennen wir es Diktatwaffenstillstand, dann muss dem ja so oder so ein Friede folgen. Und dann kommt es entscheidend natürlich im zweiten Zug und im dritten Zug auf die Europäer an. Wenn die Europäer dann sagen, nö, wir halten an unseren Ideen fest, jetzt ist zwar Waffenstillstand, das ist schön und gut, aber die Krim muss wieder zurück zur Ukraine, die Ostukraine muss wieder zurück zur Ukraine, dann werden sie ja letzten Endes zu einer gegen den Frieden gerichteten Kraft. Also auch diese Forderung nach einem Plan B der Europäer, nach einer eigenen Initiative, nach eigenen Ordnungsvorstellungen, diesseits dieser Maximalforderung, die muss von den Europäern kommen. Und solange die Europäer das nicht bringen, werden sie eher zum Störenfried des Friedens, als dass sie einen nützlichen Beitrag leisten.
Irgendwo in den sozialen Medien bin ich auf den Satz gestoßen, Budapest könnte der Ort werden, an dem der Westen erkennt, dass er nicht mehr am Tisch sitzt, sondern auf der Speisekarte steht. Ist das eine gute Umschreibung für das, was passiert, falls in Budapest ein Frieden herrückt?
Noch, ich sehe es nicht als Speisekarte. Ich glaube nicht, dass der Westen, wenn wir jetzt mal Westeuropa oder die EU oder die transatlantische Welt nehmen, dass der im Moment verspeist und zerstückelt wird. Der wird auch nicht von Donald Trump verspeist und zerstückelt. Ich glaube, Donald Trump hat seine eigenen Vorstellungen eher von einer Renaissance der westlichen Idee, der westlichen Zivilisation. Ich könnte mir gut vorstellen, dass aus Donald Trumps Sicht sogar Russland irgendwo ein Teil dieser Zivilisation ist. Und wenn man mit China-Experten spricht, dann wird eine solche Sorge auch in Peking geteilt, ja, dass die Chinesen durchaus nicht so hundertprozentig sicher sind, dass Russland nicht doch irgendwann seine weißen kulturellen Wurzeln wiederfindet und sich an den Westen oder an die USA näher anschließt. Aber sicherlich nicht an einen Westen, wie wir ihn in Gestalt der EU haben. Einen Westen, der also außer der Ideologie der westlichen Demokratie, der liberalen Demokratie, letzten Endes keine richtigen Ordnungsvorstellungen mehr definiert.
Die jüngsten diplomatischen Versuche rund um den Ukraine-Krieg. Zu Gast war der Journalist Thomas Fassbender von der Berliner Zeitung. Besten Dank für das Gespräch.
Danke, Emilius.
Wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, ist das für viele Frauen und Paare schmerzhaft. Es gibt Möglichkeiten, doch ein Kind großzuziehen, aber nicht alle sind überall legal. In Deutschland werben die Veranstalter von Wish for a Baby damit, die einzige Kinderwunschmesse im Land zu sein. In Köln präsentierten sich am Wochenende Kliniken und Vermittlungsagenturen. Es gab Informationen über Eizellspenden und Leihmutterschaften. Kritiker sehen darin allerdings nicht in erster Linie eine Dienstleistung für Kinderlose, sondern ein Geschäft mit der Not von Frauen und eine Umgehung des deutschen Rechts. Ich spreche nun mit einer dieser Kritikerinnen, Monika Glöckelhofer vom Verein Frauenheldinnen e.V. Guten Tag, Frau Glöckelhofer.
Guten Tag, Herr Milius.
Frau Glöckelhofer, schon zum dritten Mal haben Sie in diesem Jahr gegen diese Messe protestiert und Sie wollten sich auch dieses Mal direkt vor Ort ein Bild machen. Allerdings sind Sie inzwischen den Veranstaltern persönlich bekannt. Haben Sie es denn am Wochenende in die Messehalle geschafft?
Ja, ich habe es leider nicht geschafft dieses Mal, weil mein Ticket direkt storniert wurde. Ich hatte ein Ticket bestellt, die sind ja gratis, und 13 Minuten nach der Bestätigung bekam ich die Bestätigung, dass das Ticket storniert ist. Aber ich war vor 2 Jahren drin.
Dann können wir später über Ihre Eindrücke von vor 2 Jahren sprechen. Das wird ja einigermaßen noch identisch sein. Aber ich stelle fest, die Veranstalter sind da sehr misstrauisch. Die verfolgen sehr genau, wer da rein darf. Was denken Sie denn, wieso ist das so?
Ja, das sind ja alles Angebote und Anbieter, die in Deutschland nicht legal sind. Das ist ja das ganz große Problem dieser Messe, dass Leihmutterschaft und Eizellspende, Embryonenspende sind in Deutschland verboten. Und das Geschäft wird einfach ins Ausland verlagert. Es sind hier auf der Messe deutsche Organisationen, Agenturen und vor allem aber ausländische. Und das ist das Problem. Da können Sie alles kaufen und jede Dienstleistung in Anspruch nehmen, die in Deutschland verboten ist. Deswegen sieht man auch bei den Satori-Sälen in Köln überhaupt keine Ankündigung. Es gibt keine Werbung. Es gibt nichts, was in der Öffentlichkeit darüber bekannt ist. Deswegen ist umso besser, dass wir jetzt richtig Öffentlichkeit gemacht haben.
Das klingt ja etwas verstörend und man kann sich kaum vorstellen, dass in einer Messehalle an einer offiziellen Veranstaltung Dinge verkauft werden, die nicht erlaubt sind. Bei Drogen oder Ähnlichem würden ja die Behörden einschreiten. Wie funktioniert denn das? Wie offen wird dort für Leihmutterschaft geworben oder wird das irgendwie so ein bisschen verklausuliert gemacht, damit es eben juristisch durchgeht?
Das ist ja das Merkwürdige, dass da noch niemand drauf gekommen ist und noch niemand eingeschritten ist. Es ist tatsächlich so, dass die Angebote, die gehen von Leihmutterschaft über Eizellspende. Es wird ganz offen darüber geredet, dass amerikanische beispielsweise Organisationen Amerika ist die High-End-Version. Da kostet eine Leihmutter oder ein Kind, man muss ja sagen, da kostet die Produktion eines Kindes bis zu $200,000. Da wird ganz offen drüber gesprochen, auch über Leihmutterschaft, die in der Ukraine ausgetragen wird oder sogar in Kolumbien. Es ist alles ganz offen.
Das heißt, man erfährt eigentlich dort vor Ort, wie man das deutsche Recht irgendwie umgehen kann.
Ganz genau. Und es gibt auch ein dickes Seminarprogramm, wo auch die glücklichen Leihmutterkäuferinnen und Käufer, oftmals sind es auch homosexuelle Paare, die darüber berichten, wie sie es gemacht haben, mit welcher Agentur, wie das Kind auf die Welt gebracht wird, Klammer auf, meistens mit Kaiserschnitt, damit die Mutter, die das Kind ausgetragen hat, 9 Monate, das Kind noch nicht mehr zu Gesicht bekommt, bis zu, wie funktioniert das mit den Adoptionen. Das, was das Krude daran ist und was da auch so offengelegt wird, dass es ein riesiges Geflecht ist aus Organisationen und Kliniken und Agenturen, weil das Recht so unterschiedlich ist. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. In Spanien zum Beispiel ist ein großer Markt für Eizellspende. Vor allem in armen Ländern ist die Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt, da werden die Frauen dann rekrutiert, die für wenig Geld die Kinder austragen. Und dann ist es oft so, dass die Frauen sogar aus einem Land in ein anderes Land gekarrt werden, damit sie da das Kind gebären, weil da es am leichtesten ist, die Adoption aus Deutschland herzustellen. Also die sind nicht Konkurrenten da auf der Messe, sondern das ist eine total freundliche, fast kumpelige, rosa-hellblaue Atmosphäre da. Alle duzen sich, alle sind nett miteinander. Die Atmosphäre ist da, wir sind eine große Family. Und Fakt ist aber, wir alle profitieren und verdienen damit sehr, sehr, sehr viel Geld.
Und hatten Sie beim letzten Mal, als Sie es bis in die Halle geschafft haben, den Eindruck, dass das auch funktioniert als Business Case, dass also nicht nur nett miteinander gesprochen wird, sondern dass da wirklich auch Vermittlungen stattfinden, Verträge unterschrieben werden, Kontakte geknüpft werden?
Genau so ist es. Wir von den Frauenheldinnen sind ja juristisch dagegen vorgegangen. Der Punkt, warum die Messe nicht legal ist in dieser Form, ist, dass die Stadt Köln Auflagen hat und nach diesen Auflagen darf keine Kontaktaufnahme stattfinden. Also es dürfen keine E-Mail-Adressen dagelassen werden, schon gleich gar nicht, dürfen Verträge unterschrieben werden. Es darf rein informiert werden. Das ist die Stadt Köln und sind die Auflagen. Und auf der Messe aber ist es so, da gibt es einen Code of Conduct, der ein ziemlicher Witz ist, nämlich der verspricht den Ausstellern, dass sie Kontakt aufnehmen dürfen, dass sie informieren dürfen, dass sie Beratungsgespräche führen dürfen. Da gibt es dann auch auf den Messeständen so kleine Separés, in die man dann gebeten wird. Eine der Frauen von uns, die drin waren, hat gesehen, dass ein Dokument unterschrieben worden ist. Ein junges Paar, die haben im Foyer ein Dokument unterschrieben. Das war ein Formular. Sie saß daneben und hat das beobachtet, hat gesehen, wie das unterschrieben worden ist von dieser Frau. Also es ist ganz klar eine Verkaufsmesse. Es wäre ja auch blöd, warum sollen die aus Australien oder USA oder aus fernen Ländern anreisen und dann einfach nur Shake Hand und schön, dass sie da sind, machen. Es ist ein Witz. Es liegt alles auf der Hand.
Das heißt, Sie haben den Verdacht, dass diese Auflagen der Stadt Köln unterlaufen werden. Gibt es denn irgendwelche Leute von der Stadtverwaltung, von den Behörden, die das vor Ort kontrollieren oder sind die damit beschäftigt, draußen Parkbußen zu verteilen?
Ich glaube, die haben vor allem anderes vor. Also das war unser juristischer Hebel über die Stadt, weil die Messe kann man in dem Sinn nicht verbieten. Wobei ich habe auch Anzeige erstattet gegen den Veranstaltungsort, gegen die Kölner Sartorius-Säle und gegen die Messe. Und unser Anwalt, also der Anwalt der Frauenheldinnen, hat erst an die Stadt geschrieben, dass da die Auflagen nicht eingehalten werden. Die Stadt hat abgewiegelt und dann sind wir zu Gericht gegangen. Dann haben wir das Verwaltungsgericht angerufen, Verwaltungsgericht Köln, und haben da erwirkt, dass die Stadt die Auflagen prüfen muss. Also das ist ein erster Teilerfolg und wir sind damit aber noch längst nicht zufrieden. Und vor Ort, ich war ja dann bei der Demonstration des Vereins Lasst Frauen sprechen mit dabei, wir waren ungefähr 12 Frauen und haben vor der Messe lautstark und sehr sichtbar demonstriert. Wir haben um 11 angefangen. Irgendwie kurz nach 11 sind 3 Männer, die eher so aussahen, als hätten, würden sie sonst im normalen Leben Parkknöllchen verteilen, mit einer Schutzjacke und hinten stand in riesengroßen Lettern, wie man das so kennt, Ordnungsamt drauf. Die sind dann reingegangen und die werden eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden. Jedenfalls, wir haben sie dann gesehen, wie sie rausgegangen sind. Ich habe auch ein Foto gemacht, wie sie rausgegangen sind. Also das war das Ordnungsamt. Ich denke mir, dass bei so einer Geschichte, da müssen die jemanden aus der Leitung reinschicken. Da muss jemand rein, der natürlich im Schlips und Anzug kommt oder eine Frau in seriöser Kleidung und nicht Jungs, die auf dem Rücken Ordnungsamt stehen haben. Ja, bitteschön, was ist das denn für eine Kontrolle?
In den Schriften der Leute, die eben hinter der Messe stehen oder diese Messe verteidigen, taucht immer wieder der Begriff Recht auf ein Kind auf. Gibt es denn überhaupt so ein Recht, das dann gewissermaßen fast schon über den Verboten dieser Methoden steht, juristisch oder moralisch gesehen?
Ja, ich glaube eben nicht, dass es ein Recht auf ein Kind gibt. Es ist bestimmt tragisch, wenn Menschen kinderlos sind, die einen Kinderwunsch haben. Aber die Frage ist, auf wessen Kosten darf ich meinen Kinderwunsch erfüllen? Und das ist die Tragik an der ganzen Geschichte. Leihmutterschaft ist einfach Ausbeutung von Frauen. Es ist eine Klassenfrage. Hier sitzen Menschen, die sehr viel Geld dafür bezahlen, dass in einem Land eine arme Frau, weil es sind arme Frauen, ein Kind für mich austragen. Es gibt einen Haufen Geld über den Ladentisch und den allerkleinsten Teil, den verdienen die Frauen oder den kriegen die Frauen dafür. Und sie geben in ihren Verträgen alle Rechte ab. Die Frauen haben kein Recht an dem Kind. Das heißt, wenn die im Lauf der Schwangerschaft das Gefühl haben, sie wollen das Kind nicht abgeben, vergiss es, sie müssen das Kind abgeben. Die werden kaserniert. Also ein großes Land, von dem man auch viel weiß, ist Indien. Da sitzen die Frauen und warten darauf, dass das Kind auf die Welt kommt. Also es ist ein riesiger Markt. Und man muss sich einfach fragen, ob der eigene Kinderwunsch über allem steht. Und wir leben ja einfach in einer Gesellschaft, wo man sich für Geld alles kaufen kann. Und das ist die ethische Frage. Die wird ja hier überhaupt gar nicht gestellt. Und das ist das, was ich kritisiere. Und auch die Perspektive der Kinder. Kinder sind ja keine Handelsware. Ich habe einfach kein Recht, wenn der liebe Gott oder wen auch immer man bemüht an der Stelle, wenn es einfach nicht sein soll, dann gibt es auch ein glückliches Leben ohne Kinder. Niemand hat ein Recht drauf, ein Kind zu bekommen.
In den letzten Jahren sind ja auch gleichgeschlechtliche Paare und alleinstehende Personen Zielgruppe dieser Angebote geworden. Können Sie feststellen, dass sich da ein neues Kundensegment entwickelt?
Ganz stark. Der Anteil der homosexuellen männlichen Paare, der ist exorbitant hoch. Und Köln ist ja auch eine Schwulenhochburg, muss man ja auch sagen. Und neben der Wish for a Baby gibt es, halten Sie sich fest, auch eine Man-Having-Babies. Das ist eine Kinderwunschmesse, die sich explizit an Männer richtet, an männliche Paare, beziehungsweise gar nicht an männliche Paare, sondern einfach mal an Männer. Es gibt nämlich auch alleinstehende Männer und die werden auch umworben in den Prospekten und in den Newslettern. Auch alleinstehende Männer sind eine Zielgruppe für Leihmutterschaftskinder.
Wie sieht denn nun abschließend Ihre konkrete Forderung aus? Sagen Sie, diese Städte sollten die Veranstaltung einfach unterbinden, also verbieten? Sollten sie genauer kontrollieren? Sollten sie einfach darauf achten, dass nichts Illegales passiert? Wie sieht das aus?
Ich kämpfe dafür, dass diese Messe verboten wird, dass die gar nicht mehr stattfinden darf. Weil Leihmutterschaft ist Ausbeutung von Frauen, es ist ein Verbrechen.
Und persönlich gefragt, gehen Sie nächstes Jahr wieder hin oder besser gesagt, versuchen Sie es wieder?
Der nächste Schritt ist jetzt juristisch von den Frauenheldinnen. Wir haben jetzt das Verbot noch nicht erwirken können, aber wir gehen die nächsten Schritte weiter. Jetzt geht es darum, für uns zu beweisen, dass es eben nicht eine reine Informationsveranstaltung war, wo du einfach nur einen Flyer mitnimmst und dann wieder nach Hause gehst. Da machen wir jetzt die Protokolle und stellen alles zusammen. Und dann wird unser Anwalt entscheiden, wie die nächsten Schritte sind. Aber wir gehen auf jeden Fall den juristischen Weg weiter. Wir haben jetzt viel Öffentlichkeit. Das ist auch ein großer Erfolg. Die Menschen, die an den Saturisellen vorbeigegangen sind, also das liegt so am Rande der Einkaufsstraße von Köln, das sind Anwohner und einfach Leute, die zum Shoppen gehen. Die wussten alle nicht davon. Und einige haben gesagt, ach, das habe ich gestern im Stadtanzeiger gelesen. Das ist ja ungeheuerlich. dass das hier stattfindet und niemand weiß davon. Also wir haben eine große mediale Aufmerksamkeit, die werden wir jetzt hochhalten und dann geht's die juristischen Schritte weiter. Und wenn die Messe im nächsten Jahr wieder stattfindet, dann werden Sie mich da antreffen, ganz sicher.
Das war Monika Glöckelhofer vom Verein Frauenheldinnen zur Kinderwunschmesse, die am vergangenen Wochenende in Köln stattfand. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Milius.
Was hat die Migration mit der Attraktivität deutscher Städte zu tun? Eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz zu dieser Frage wirft hohe Wellen. Die Stadtbildverschönerung und die Kritiker, die den Merz-Ausspruch sehr wörtlich nahmen, dazu jetzt ein Kommentar von Norbert Bolz.
Wer heute sagt, was ist, gilt als Rassist. Das musste jetzt auch unser Bundeskanzler Friedrich Merz erfahren, der in einem eher beiläufigen Statement von Problemen im Stadtbild sprach und in den geplanten Rückführungsmaßnahmen seines Innenministers Dobrindt einen Lösungsansatz sah. Das brachte ihm einen Shitstorm von linksgrün Vogue ein. Die Bemerkung sei ausländerfeindlich, ja, rassistisch. Es ist natürlich nicht überraschend, dass Grüne und Linke sich in einem offenen Brief an den Kanzler wenden und sein Verhalten als unwürdig brandmarken. Die Linken-Chefin Heidi Reicheneck meinte sogar, Merz habe ein zutiefst menschenverachtendes Weltbild. Aber auch Kai Wegner, CDU-Mitglied und Bürgermeister des Shithole Berlin, hat sich ausdrücklich gegen Merz gestellt und Berlin als vielfältig und weltoffen charakterisiert. Die ganze Aufregung ist aber schon deshalb rein künstlich, weil Merz ja nur bestätigt, was die Grünen schon vor Jahren angekündigt haben. Nämlich, dass Deutschland sich verändern wird, und zwar drastisch. Ein radikal verändertes Stadtbild ist dafür nur der klarste Ausdruck. Der Unterschied ist eben nur, dass die Grünen und Linken sich darüber freuen, während Merz darin ein Problem sieht. Der Essayist Hans Magnus Enzensberger meinte einmal, die Fremden sind umso fremder, je ärmer sie sind. Das trifft zu. Und wir haben es eben mit einer Armutsmigration zu tun und keineswegs mit der angekündigten Anwerbung von Facharbeitern. Man hört oft kein Deutsch mehr auf den Straßen. Migranten aus völlig fremden, mit der unseren unvereinbaren Kulturen besetzen die öffentlichen Plätze. Man kann geradezu von einer Austreibung der deutschen Kultur aus Deutschland sprechen. Und das ist von den Grünen und Linken durchaus gewünscht. Wo normale Menschen in ihrem Alltag Verwahrlosung, Islamisierung, Gewaltkriminalität und Judenhass erleben, spricht der linksgrün-woke Elfenbeinturm von Vielfalt, Buntheit, Bereicherung und Weltoffenheit. Das ist die Realitätsverweigerung der politisch-medialen Klasse. Wer sie auf Fakten hinweist, wird skandalisiert. Der Elefant im Raum, nämlich die muslimische Massenmigration, soll unsichtbar gemacht werden. So haben sich die Altparteien abgesprochen, in den Wahlkämpfen die Migration zum Tabuthema zu machen. Insofern war es durchaus mutig von Merz, von Problemen im Stadtbild zu sprechen. Aber Merz wäre nicht Merz, wenn er nicht sofort wieder einen Rückzieher machen würde. Die Formel von den Problemen im Stadtbild versucht er jetzt mit einer anderen Formel zu neutralisieren. Sie lautet: Wir sind die Brandmauer. Darauf will er die CDU einschwören. Die AfD sei der Hauptgegner und es gelte nun und in Zukunft die oder wir. Dass Merz seine Partei auf diese Formel einschwören muss, liegt daran, dass einige CDU-Mitglieder mittlerweile ganz offen fordern, die Brandmauer aufzugeben, um der Versklavung durch die SPD zu entkommen. Statt wie das Kaninchen auf die Schlange AfD zu starren, solle die CDU endlich die Realitäten anerkennen. Und dazu gehört eben auch ein Allzeithoch der AfD in Wählerumfragen. Völlig unrealistisch ist die Kernaussage von Merz, es gäbe keine Gemeinsamkeiten mit der AfD. Das stimmt zwar bei vielen außenpolitischen Themen, aber innenpolitisch, und darauf kommt es den Bürgern an, gibt es viele Übereinstimmungen zwischen AfD-Programm und CDU-Programm. Jedenfalls sehr viel mehr als mit SPD, Grünen und Linken. Man denke nur an die Themen Migration, Energiepolitik und Steuern. Falls die CDU, wie zu erwarten, Merz folgt, dann ist sie programmatisch völlig ausgehöhlt und nur noch die Brandmauer gegen die AfD. Natürlich versucht Merz mit dieser Fixierung von der katastrophalen Bilanz seiner Politik abzulenken, also vergessen zu machen, dass er alle wesentlichen Wahlversprechen gebrochen hat. Seine Ankündigung, die AfD halbieren zu wollen, klingt heute nur noch wie ein schlechter Witz. Wir sind die Brandmauer ist die absurdeste Zuspitzung des ewigen Kampfs gegen Rechts. Sie verwandelt die deutsche Politik in eine Teufelsaustreibung. Aber immer weniger Bürger glauben noch an den Teufel.
Sie hörten einen Kommentar von Norbert Bolz. Ein ehemaliger Formel-1-Rennfahrer empfiehlt uns derzeit auf allen Kanälen eine Online-Plattform für Gebrauchtwagen. Weil sie dermaßen gefragt sind oder eher, weil sie Ewigkeiten in den Autohäusern rumstehen, das ist hier die Frage. Jedes Jahr wechseln in Deutschland ein paar Millionen bereits benutzte Autos den Besitzer. Zwischendurch gab es mal einen sprunghaften Anstieg bei den Preisen, dann hat sich das wieder normalisiert. Wie läuft der Gebrauchtwagenmarkt im Land aber wirklich und wie sieht das aus mit Fahrzeugen, die einst als wahre Geldanlagen galten? Wir sprechen darüber mit unserem Mobilitätsfachmann, dem Journalisten Oliver Lauter. Guten Tag, Herr Lauter.
Ja, hallo.
Ganz generell gesprochen zunächst einmal, was hat sich in den letzten Jahren beim Geschäft mit den Gebrauchten getan und wie sieht es aktuell aus?
Es sieht aktuell tatsächlich nicht gut aus. Die Gebrauchten werden immer mehr zur Standuhr. Das heißt, eine Standuhr sind Fahrzeuge, die mehrere Monate stehen, bevor sie vermarktet werden. Es gibt einzelne Fahrzeuge, die extrem gut laufen. Also nach wie vor eben sowas wie Mercedes-Bus V-Klasse oder BMW Diesel-Kombi oder Skoda Octavia oder kleine SUVs. Aber das Thema ist vor allen Dingen Youngtimer und Oldtimer. Also Fahrzeuge, die früher im Mittelstand als Garagengold gelten, sind heute nahezu unverkäuflich. Oder stehen sich eben die Reifen platt?
Woran liegt denn das? Wenn ich als Laie Oldtimer höre, dann denke ich tatsächlich gerade ja besser als Gold im Safe. Warum bringt man die Dinger nicht mehr weg?
Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Arten von Oldtimer. Das eine sind eher Youngtimer. Das heißt, da reden wir über einen Mercedes SL aus den 90er Jahren oder zum Beispiel über einen Golf 4 im bezahlbaren Bereich. Und das andere sind tatsächlich Oldtimer. Und die es betrifft, sind vor allen Dingen Oldtimer aus den 60er, 70er Jahren. Das Problem ist, dass die Generation, die da schöne Erinnerungen mit dran verbindet und Geschichten dazu erzählen kann, verstorben ist. Und die neue Generation kann mit den Fahrzeugen nichts mehr anfangen, weil die natürlich auch sehr schwer sind zu fahren. Also das heißt, da muss ich Leihadditiv dazu schütten. Es gibt keine Klimaanlage, es gibt ein Schaltgetriebe, der muss ständig in die Werkstatt. Die Werkstätten sterben aus, also keiner kann dieses Auto so richtig fahren. Und dazu kommt noch in der neuen Generation Z die Tankangst. Ein englisches Automagazin, Cazoo heißt dieses Portal, hat festgestellt, dass 62% der Jugendlichen, also das heißt Generation Z, 20 bis 25, Angst haben zu tanken, weil sie denken, sie wissen nicht, wo der Tankdeckel ist und blamieren sich oder falsch tanken. Oder andere tanken lassen. Und das macht natürlich das Ganze sehr, sehr schwer. Und heute sind eigentlich nur noch Youngtimer oder Oldtimer verkäuflich, die Automatik haben, die möglicherweise noch Klimaautomatik haben und eine Servolenkung und alles andere läuft nicht mehr. Das heißt also, was meine Generation noch kennt, zum Beispiel DKW F102 oder Mercedes-8 zum Beispiel, ist unverkäuflich.
Wunderbar, dann können wir wieder mal der Generation Z Schuld geben, also diesen Leuten, die irgendwo zwischen 95 und 2010 geboren wurden. Sind die einfach zu faul, um sich da einzulassen auf Handschaltung und Konsorten? Oder ist das vielleicht etwas, was sogar irgendwann wieder kommt, so zyklisch, diese Faszination des Alten?
Es ist kein Kapital mehr dafür da. Also vor allen Dingen betrifft ja das nicht nur die Generation Z, sondern es betrifft den Mittelstand, der mehr oder weniger ausgehöhlt wird aktuell. Und früher war es so, dass eben der junge Arzt oder der Architekt oder wie auch immer sich als erstes 911 SC in die Garage gestellt hat oder einen schönen SL oder wie auch immer. Aber das Geld gibt es eben nicht mehr dafür. Das freie Vermögen gibt es dafür nicht. Und gleichzeitig ist natürlich auch die ältere Generation dabei, dass sie ihr Geld zusammenhält. Das heißt, für schwere Zeiten vorsorgt und natürlich das Dritte ist die Klimaangst. Wenn ich jetzt in Hamburg eine kleine Praxis habe oder ein Architekt bin und habe in der Garage einen 911er Porsche oder Mercedes SL, dann kann ich ja den bald gar nicht mehr fahren. Wo soll ich denn mit dem Auto hin? Also es gibt einfach überhaupt gar keinen Bedarf mehr an den Autos. Die Leute wissen halt, wie angenehm es fahren ist und möchten sich eben nicht wieder zurückentwickeln. Das Gleiche habe ich übrigens auch beobachtet in der Schweiz. Ich habe selber einen Lancia Beta Monte Carlo Spider versucht zu verkaufen. Das Auto hat früher 30.000 gekostet, renoviert für 20.000 und habe das bei der Oldtimer-Galerie Toffen in die Versteigerung gegeben. Das Höchste waren 11.000. Das gibt es überhaupt gar nicht. Und habe ich so inseriert, keine Resonanz, auch in Deutschland keine Resonanz und habe das danach für 11 an einen Händler gegeben und der sagt, der Klassikermarkt ist tot, weil die Leute wollen kein Auto mehr mit Schaltung, die wollen Automatik haben und die wollen kein umständliches Auto mehr ohne Servolenkung haben. Und das betrifft wahrscheinlich auch nicht nur die Generation Z, sondern die Generation, die eben mit Servolenkung, Zentralverriegelung und Klimaautomatik groß geworden ist.
Das ist ja die größte Angst des Autobesitzers, der auf etwas Neues wechseln will, dass sein Alter nicht mehr hoch im Kurs ist. Wenn wir mal von diesen wunderbaren alten Kisten weggehen auf neuzeitlichere Autos, welche haben denn am meisten verloren oder am wenigsten Chancen, sich noch gut verkaufen zu lassen? Nicht unbedingt im Sinn nur des Bashings einzelner Marken, aber lässt sich das in Kategorien sagen?
Also man kann sagen, in Kategorien, das Cabrio ist tot. Keiner möchte mehr ein Cabrio, sieht man auch an den Autoherstellern. Die präsentieren auf den Automessen, auf den großen Automessen keine Cabrios mehr. Also das Thema kann ich schon mal komplett abhaken. Wenn ich jetzt natürlich was nicht zum Sammeln, sondern zum selber fahren möchte, dann wäre es für mich natürlich perfekt. Ich kaufe ein VW EOS Cabrio oder ein BMW 3er Cabrio aus den 2000er Jahren zum Beispiel, E46. Aber ansonsten läuft im Moment eigentlich nur alles, was Kombi angeht, Diesel angeht, Hybrid angeht und das zum guten Preis.
Also Familienkarossen, die sind ein sicherer Wert, verstehe ich das richtig?
Genau, die laufen immer. Also VW-Bus ist immer eine Wertanlage, wenn es nicht gerade der aktuelle ist, der ja leider ziemlich viele Softwarekrankheiten hat. Aber ansonsten vor allem Mercedes V-Klasse extrem beliebt. Also da sinken die auch kaum im Preis. Diesel natürlich idealerweise für Langstreckenfahrer. VW-Bus T6 auf jeden Fall. T4, da geht ja schon fast wieder nach oben im Wert. Also alles, was Transport angeht, Bus angeht, auch Camping natürlich. Die großen Reisemobile sinken im Preis, kann sich keiner mehr leisten. Die ganzen Lebensversicherungen sind bereits ausgezahlt, aber so Wochenendcamper, Ducato Camping oder VW-Bus Camping, Mercedes Camping, die sind extrem beliebt und die verlieren auch nicht an Wert.
Jetzt habe ich aber doch alle paar Wochen eine Visitenkarte in meinem Briefkasten von irgendwelchen Leuten, die mir mitteilen, wir kaufen Ihr Auto sofort, rufen Sie uns an, geben Sie die Daten durch, wir kommen vorbei und holen die Karre. Es muss ja irgendwo noch ein Geschäft schlummern, wo genau?
Also wenn Sie ein Kärtchen bekommen, ist das in erster Linie Scam. Ne? Das heißt, die Leute wollen Sie zu sich locken, also die kommen auch nicht zu Ihnen, sondern Sie sollen zu denen fahren, damit Sie schon mal Zeit und Geld verplempert haben und dann Ihren Wagen nachher für ein Appel und ein Ei im Idealfalle 50-80% unter Wert dalassen. Und diese Fahrzeuge gehen natürlich in Export, also zum Beispiel nach Bulgarien. Und da gibt es halt ein Doppelgeschäft. Das Doppelgeschäft heißt, Sie haben Audi, weiß ich, A4 TDI, der eigentlich einen Listenpreis von 8.000 hat und der Exporthändler gibt Ihnen dafür noch 2.500. Dann geht er mit dem Trailer nach Bulgarien, da wird der Cut ausgebaut, der Diesel-Cut, separat verkauft und dann fahren die ohne Diesel-Cut in Sofia oder am Goldstrand als TDI noch 200.000 Kilometer weiter und der verdient dann eben zweimal, einmal eben an dem Verkauf von dem wertvollen Materialien im Dieselkatalysator und dann eben auch nochmal an dem Fahrzeug. Aber sie verdienen da nichts.
Wie spielt nun die Politik in den Markt rein? Ich denke an die Städte, die reihenweise möglichst schnell klimaneutral werden wollen. Beeinflusst das den Handel mit den Gebrauchten auch?
Auf jeden Fall. Das Thema Gebrauchtwagen mit Euro 4 oder Euro 5 ist nahe zum Erliegen gekommen. Also in Großstädten wie Hamburg zum Beispiel wird halt eher, sagen wir mal, ein Tesla nachgefragt oder ein Hybridfahrzeug nachgefragt als was anderes. Die Leute haben tatsächlich Zukunftsangst. Und man darf es nicht vergessen, wenn ich ein Auto kaufe, ist das immer eine Investition in die Zukunft. Und diese Investition wird eben vor allen Dingen in älteren Gebrauchtwagen überhaupt nicht mehr gesehen. Es gibt aber eine Ausnahme. Und zwar, die Ausnahme sind die Prepper. Prepper, das sind ja Leute, die Angst vor einer Apokalypse haben und sich dementsprechend mit Konservendosen und Trinkwasser und Panzerkeksen im Keller bevorraten. Die kaufen tatsächlich und die Nachfrage steigt. Mercedes 200D, Mercedes 190D 2.5 und alles mit Wirbelkammerdiesel. Warum? Die kann ich nämlich mit Speiseöl fahren, mit Frittenfett fahren, mit Walnussöl fahren. Die kann ich mit allem fahren, was ich will. Und in dieser Prepper-Szene werden vor allen Dingen diese 200D extrem hochgegangen. Also ich habe selber zwei Bekannte, die sich einen Mercedes 200D von 1980 gekauft haben, den wegstellen. Und wenn alles schief geht, können sie den fahren. Übrigens auch in einem Atomschlag, weil der hat ja keine Steuergeräte, der ist ja nicht online. Das heißt, die Elektronik von dem Wagen wird nicht flachgelegt, der springt immer an. Egal was passiert, sie können ihn 30 Jahre stehen lassen, ein bisschen Strom geben, dann springt er an. Und das ist natürlich ein Auto, was aufgrund von politischer Situation nachgefragt wird.
Gebrauchte Wagen also als Überlebensstrategie bei der Atomkatastrophe. Wie sieht das denn aus mit anderen Modellen als dem Auto zu kaufen? Werden Modelle wie Leasing, dann gibt es diese Abo-Modelle, Carsharing-Ideen. Wird das alles befeuert, weil die Leute jetzt mittlerweile Angst haben, ein Auto zu kaufen, weil sie es irgendwann nicht mehr loskriegen?
Also ich glaube, in dem Leasingbereich nutzen viele das Thema Hybridfahrzeug als Überbrückungsfahrzeug zu leasen für 1, 2, 3, 4 Jahre und bei natürlich Batteriefahrzeugen genauso, um zu sehen, dass man dann ein neues Auto kauft, wenn wirklich die Entwicklung weit vorangeschritten ist. Im Moment haben wir extrem schnelle Innovationszyklen. Das heißt also, ein batteriegetriebenes Fahrzeug ist ja innerhalb von 2 Jahren komplett veraltet. Das Gleiche geht eben Hybridfahrzeug, wenn ich einen Benziner habe, der wird ja verboten ab 2035, zumindest ist der neue Verkauf, weil ja nur noch diese Range Extender, also Mikroturbinen als Stromgenerator erlaubt sind. Deswegen nutzen viele eben das Leasing, um die Zeit zu überbrücken, bis dann politisch Klarheit ist oder bis der Innovationszyklus soweit ist, okay, Ladestation funktioniert endlich, Auto funktioniert, das mache ich. Aber auch die sind halt extrem, extrem unter Druck. Also ich kann es nur sagen, von der Schweiz aus, hier werden zum Beispiel Alfa Junior und Alfa Tonale mit 50% als Neuwagen verkauft. Das sind Hybrid-Dreizylinder, Benziner und Elektroauto, weil die Stellantis-Gruppe diese Fahrzeuge überhaupt nicht los wird. Also die haben so viel downgesized, dass der Wagen halt nur, der läuft eigentlich permanent mit Vollgas, weil er überhaupt keine Leistung mehr hat. Müssen Sie sich vorstellen, SUV mit 130 PS und dann fast 1,8 Tonnen schwer, der zieht keinen toten Hering vom Teller, ist natürlich auch sehr früh kaputt, weil er halt ständig am Limit läuft. Und so ein Auto kann man eigentlich auch nur leasen, also kann man auch nicht kaufen. Also dieser Wagen wird nie irgendeinen großen Wert haben. Und deswegen Leasing, ja, als Überbrückung, bis es mal eine vernünftige Autogeneration gibt, die man dann länger behalten darf.
Selbsternannte Autoexperten in der Familie oder im Freundeskreis helfen einem immer wieder gerne weiter mit Tipps. Die sagen zum Beispiel, kauf nichts in schrillen Farben, das wirst du nie wieder los, kauf nur weiß, schwarz, grau etc. Wie sieht es denn von Ihnen her aus? Auf was muss ich achten, damit ich nicht dann in 5 Jahren eben eine Standuhr zu Hause habe?
Also auf jeden Fall Farbe in der Schweiz ist es schwarz oder Anthrazitmetallic. Weiß ist auch schwierig zu verkaufen, geht auch nicht. Im Idealfall Lederausstattung, also als Komplementärfarbe vielleicht schwarz und dunkelbraunes Leder oder schwarz und schwarzes Leder. Ausstattung sollte auf jeden Fall Automatik haben, kein Schaltgetriebe mehr kaufen. Sollte zumindest Fahrerassistenzsysteme drin haben. Tempomat haben die meisten Fahrzeuge eh mit drin. Und Einparkhilfen, also Rückfahrkamera. Weil die Leute natürlich daran gewöhnt sind, dass sie mit einer Rückfahrkamera einparken. Und das ist mittlerweile eine Hygienefarbe. Also wenn Sie keine Rückfahrkamera haben, ist der Wagen sehr schwer zu verkaufen. Also im Idealfalle schwarz-schwarz mit guter Ausstattung und darauf achten, dass ich keine Ausstattungs-Abo-Modelle habe. Wenn ich ein Abo-Modell habe, muss ich jeden Monat zum Beispiel bei BMW für die Sitzheizung 17 Euro bezahlen. Oder wenn ich den gebraucht gekauft habe, das hatten wir bei Contrafunk ja auch schon mal, dann fallen plötzlich nach der Abo-Zeit alle Ausstattungen weg, wenn ich nicht weiter bezahle. Und da habe ich als Gebrauchtwagenkäufer natürlich ein Risiko, dass die Ausstattung, die ich eigentlich bezahlt habe, gar nicht bekomme dann.
Aber man kann abschließend sagen, Autos als eine Art Spekulationsobjekt, das ist vorbei.
Es ist tatsächlich für den Mittelstand vorbei, aber nicht für Millionäre und Billionäre. Also es gibt ja zum Beispiel einen sehr bekannten TikToker, Hamid TaylorMade Cars, und der zeigt halt immer wieder Autos, die mit extrem Wertzuwachs verkauft werden. Also aktuell kann ich sagen, zum Beispiel empfehle ich für Milliardäre den McLaren F1. Der hat gekostet 1,5 Millionen und der liegt jetzt bei 18 Millionen, also Wertsteigerung 1.800% oder der BMW M1. Also vor 20 Jahren konnte ich so ein Fahrzeug für 80.000 bekommen, der liegt heute zwischen 500.000 und 1 Million. Das heißt also, in dieser Kategorie super, super Luxus-Sportwagen kann ich noch anlegen und möglicherweise verdiene ich da auch noch was. Aber in der Kategorie, ja, sagen wir mal, der Mittelstand gönnt sich mal was Schönes, also SL, Porsche 911 SC, alles was früher als Garagengold galt, ist im Prinzip auf dem Weg nach unten und wird noch weiter nach unten gehen und spätestens eben mit 2030 oder mit 2035 sind da die großen Städte, wo eigentlich vorher diese Fahrzeuge viel gefahren wurden, keine Spielfläche mehr für so ein Fahrzeug.
Das war also zum Schluss noch ein Tipp für alle Milliardäre unter den Contrafunkhörern. Der Journalist und Automobilkenner Oliver Lauter im Gespräch über den Gebrauchtwagenhandel in Deutschland. Besten Dank, Herr Lauter.
Sehr gerne und schönen Tag.
Das war Contrafunk aktuell vom Montag, dem 20. Oktober. Heute Abend sind wieder die Leitungen frei bei Böser Montag, der Live-Sendung von und mit Andreas Thiel. Einmal mehr wird er Sie bitten, ihn auf keinen Fall anzurufen, aber dieser Aufruf ist natürlich zwecklos. Der Böse Montag, die Sendung unter Beteiligung unserer Hörer, in der alles passieren kann oder eben auch gar nichts, hören Sie heute Abend um 20 Uhr und in der Wiederholung um 23 Uhr. Contrafunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.